Bundespressekonferenz, zu unserer Regierungspressekonferenz zum Wochenabschluss. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen wie immer am Freitag mit den Terminen des Kanzlers für die nächste Woche. Herr Hebestreit,
bitte schön. Ja, vielen Dank. Und genauso machen wir das. Am kommenden Montag, 30. September, fährt der Bundeskanzler nach Hamburg zur Quest One, einem Tochterunternehmen der MAN Energy Solutions SE. Das Unternehmen hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Wasserstoffelektrolyse. Anlass des Besuches des Bundeskanzlers am Montag ist die Eröffnung eines Gigahubs für Elektrolyse-Stacks. Der neue Gigahub ist ein Meilenstein für den Wasserstoffhochlauf in Deutschland. Wurden bei der Stack-Produktion bislang viele Schritte per Hand getan, sollen die Stacks im Gigahub nun weitgehend automatisiert in Serie hergestellt werden. Jährlich soll so eine Kapazität von 5 Gigawatt produziert und dabei rund drei Viertel der Produktionszeit eingespart werden. Also es wird deutlich schneller. Der Kanzler hält eine Führung durch die Produktion, spricht mit Beschäftigten und hält gegen 11 Uhr eine Rede. Der Termin ist presseöffentlich. Am Montag ab 16 Uhr lädt der Bundeskanzler dann in Berlin zu einer Veranstaltung zum Jobturbo ins Bundeskanzleramt. Der Jobturbo wurde vor knapp einem Jahr von Bundesminister Heil und der Bundesagentur für Arbeit gestartet. Ziel der Initiative ist es, Geflüchtete schneller und nachhaltiger in Arbeit zu bringen. Der Bundeskanzler wird sich nun mit Vertretern der Jobcenter, der Arbeitgeber und von Geflüchteten über deren Erfahrungen austauschen. Neben dem Bundeskanzler werden auch Minister Heil und die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles teilnehmen. Der Kanzler wird eine Rede halten. Außerdem ist eine Gesprächsrunde geplant und das Ganze können Sie verfolgen auf www.bundesregierung.de. Am Dienstag, 1. Oktober, nimmt der Bundeskanzler ab 11 Uhr an der Eröffnung des Quantenrechenzentrums von IBM in Ehningen bei Stuttgart teil. Der Bundeskanzler wird zunächst eine Rede halten und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Es folgt ein Rundgang und die symbolische Eröffnung des Quantenrechenzentrums und dann noch ein Gespräch mit Beschäftigten von IBM. Quantentechnologien sind eine Zukunfts- und Schlüsseltechnologie mit besonders vielversprechenden Anwendungsperspektiven. Die Bundesregierung unterstützt gezielt die Entwicklung von Quantentechnologie und treibt den Aufbau von Kompetenzen und Kapazitäten in Deutschland voran. Die Tatsache, dass das weltweit zweite IBM-Quantenrechenzentrum in Ehningen und damit in Deutschland eröffnet wird, zeigt einmal mehr, wie attraktiv der Standort für Zukunftstechnologien ist. Dies reiht sich ein in massive Investitionen in Deutschland von führenden Unternehmen der Schlüsselindustrien wie etwa Infineon, TSMC, Tesla oder Amazon. Wir bleiben in Baden-Württemberg. Im Anschluss an den Termin in Ehningen nimmt der Bundeskanzler an der Festveranstaltung zum 75. Arbeitsjubiläum von Professor Reinhold Wirth in Künzelsau-Geisbach teil. Professor Wirth begann im Alter von 14 Jahren seine Ausbildung im kleinen Zwei-Mann-Betrieb seines Vaters. Nach dessen Tod übernahm Reinhold Wirth 1954 im Alter von 19 Jahren die Firma und machte sie zum Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Heute beschäftigt die Wirth-Gruppe weltweit mehr als 88.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Erfolg des Unternehmens steht damit beispielhaft für eine der großen Stärken des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Mehr als 3 Millionen Familienunternehmen schaffen und erhalten über die Hälfte der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in unserem Land. Bei seinem Besuch wird der Bundeskanzler zunächst gegen 14.30 Uhr mit Professor Wirth zusammentreffen und das Wirth-Werk in Künzelsau-Geisbach besichtigen. Er wird dabei auch Gelegenheit haben, mit Beschäftigten und Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. In Anschluss beginnt die Festveranstaltung. Gegen 17 Uhr wird der Bundeskanzler eine Rede halten. Dann Mittwoch am Morgen nimmt der Bundeskanzler an der Verleihung des Deutschen Schulpreises teil. Der Deutsche Schulpreis ist der renommierteste und mit 100.000 Euro Preisgeld höchst dotierteste Preis für vorbildlich arbeitende Schulen in der Bundesrepublik. Die Robert-Bosch-Stiftung vergibt die Auszeichnung seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung. Und seit dem Start der Initiative haben sich bereits etwa 2.500 Schulen für den Preis beworben. 15 Schulen sind dieses Mal für das Finale nominiert. Die Preisverleihung findet im Berliner Tempodrom statt. Der Bundeskanzler nimmt ab 9.15 Uhr an der Veranstaltung teil. Er wird im Rahmen der Veranstaltung auch ein Interview geben. Die Veranstaltung wird in einer Live-Sendung auf Phoenix und auf YouTube übertragen. Danach um 11 Uhr tagt, wie üblich, das Kabinett im Bundeskanzleramt unter Leitung des Bundeskanzlers. Um 12 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Dabei soll es neben den bilateralen Beziehungen auch über europapolitische und internationale Themen gehen. Ebenfalls am Mittwoch nimmt der Bundeskanzler anlässlich des 75. Jubiläums des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistung, kurz BGA, am Unternehmertag 2024 teil. Der BGA vertritt die Interessen der Unternehmen des Groß- und Außenhandels auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Der Verband setzt sich für bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Bürokratieabbau und internationale Wettbewerbsfähigkeit ein. Die Veranstaltung in diesem Jahr steht unter dem Motto »Wir handeln für Deutschland«. Gegen 13 Uhr wird der Kanzler vor etwa 350 geladenen Gästen eine Rede halten. Der Termin ist presseöffentlich. Und immer noch am Mittwoch beginnen bereits die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Unter dem Motto »Vereint Segel setzen« finden vom 2., also vom Mittwoch, bis einschließlich Freitag, dem 4. Oktober, das Bürgerfest im Schweriner Stadtzentrum statt. Auch die Bundesregierung ist wieder mit einem umfangreichen Programm dabei. Die Ressorts werden sich auf dem Gelände der Industrie- und Handelskammer präsentieren. Im Dialogforum in der IHK können Bürgerinnen und Bürger mit Ministerinnen und Ministern ins Gespräch kommen. Einzelheiten zum Programm finden Sie auf der Website der Bundesregierung. Und am Tag vor der Deutschen Einheit, also am 2. Oktober, wird der Bundeskanzler um 14.50 Uhr das 17. Kanzlergespräch abhalten. Damit ist der Bundeskanzler nun in allen 16 Bundesländern gewesen, um mit Bürgerinnen und Bürgern direkt zu sprechen. Und wenn Sie mich fragen, in welchem Land war er denn zweimal, lautet meine Antwort in Brandenburg. Das Kanzlergespräch wird wie üblich auf www.bundesregierung.de übertragen. Am Donnerstag, 3. Oktober um 10 Uhr nimmt der Kanzler dann am ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit im Dom St. Marien und St. Johannes in Schwerin teil. Im Anschluss um 11.30 Uhr wird er sich im Mecklenburgischen Staatstheater ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Um 12.15 Uhr beginnt im großen Saal des Staatstheaters dann der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit einer Rede der Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig und der Festrede des Bundeskanzlers. Nach dem Festakt ist für 14 Uhr die Begegnung der Repräsentanten der Verfassungsorgane mit Bürgerdelegationen in der Orangerie des Schweriner Schlosses geplant. Soweit der Überblick über die öffentlichen Termine der kommenden Woche. Jetzt würde ich noch auf ein Ereignis etwas näher eingehen, was dann eine Woche später stattfinden wird. Die Bundesregierung freut sich, dass US-Präsident Joe Biden Deutschland vom 10. bis 12. Oktober besuchen wird. Der Besuch ist eine Gelegenheit, die Bedeutung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses insgesamt, wie auch die konkrete Zusammenarbeit der beiden Regierungen im Besonderen zu würdigen. Gerade angesichts der besonderen Herausforderungen der vergangenen Jahre, ich nenne vor allem den russischen Überfall auf die Ukraine und die Folgen, hat sich das enge und vertrauensvolle Verhältnis des Bundeskanzlers und des US-Präsidenten besonders bewährt. Die konkrete Ausplanung und Abstimmung zu diesem Besuch dauern noch an, aber bereits heute kann ich Ihnen mitteilen, dass der Besuch sowohl die enge bilaterale Verbundenheit als auch die enge Abstimmung zu internationalen Themen zum Ausdruck bringen wird. Zum bilateralen Teil kann ich Ihnen bestätigen, dass Termine sowohl mit dem Bundespräsidenten als auch mit dem Bundeskanzler in Planung sind. Selbstverständlich wird es in den Gesprächen auch um die Fortsetzung der engen Abstimmung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Zum internationalen Aspekt kann ich bestätigen, dass wir gemeinsam mit der US-Seite im Rahmen des Besuches die Ausrichtung eines Treffens der sogenannten Ukraine Defense Contact Group, allgemein als Rammstein-Format bekannt, planen. In diesem Format kommen mehr als 50 Staaten zusammen, um die Unterstützung der Ukraine zu koordinieren. Alle weiteren Einzelheiten werde ich Ihnen mitteilen, sobald sie spruchreif sind. Soweit von mir.
Vielen Dank bis hierhin. Und wir hängen jetzt gleich noch eine Reiseankündigung des Familienministeriums dran. Herr Reis, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Bundesministerin Lisa Paus anlässlich des G7-Gleichstellungsministerinnen-Treffens unter der italienischen G7-Präsidentschaft 2024 nach Matera reist, und zwar von Freitag, dem 4. Oktober, bis Sonntag, den 6. Oktober. Dieses G7-Treffen am Samstag dreht sich um Gender Equality and Women's Empowerment. Ministerin Paus spricht bei zwei Arbeitssitzungen, eine zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt und eine zum Thema wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen. Eingerahmt ist G7 von zwei Side-Events. Am Freitag ist erstmals eine Veranstaltung der B7, sogenannten Business 7, vorgesehen. Dem Thema ist hier inklusives Wirtschaftswachstum durch Förderung von Frauen und Mädchen. Und am Sonntag geht es um gleichstellungspolitische Forderungen weltweit. Außerdem spricht die Ministerin bei G7 Roundtable zum Thema Gleichstellung. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann würde ich jetzt einfach so offen fragen und nicht nochmal alle Termine einzeln durchgehen. Gibt's Fragen dazu? Herr Nina aber.
Ja. Ich hätte eine Frage an den Hebestreit zum Termin am Mittwoch, Scholz-Macron. Eine Verständnisfrage, wird es da noch eine Pressebegegnung geben danach oder ist es ein Treffen, wo keine PK danach geplant ist? Und daran anknüpfend, Sie haben gesagt, es sollte um europapolitische und internationale Themen gehen. Inwieweit wird es da auch um die Streitfrage gehen, ob die EU-Kommission nun ernst machen soll und Strafzölle auf chinesische E-Autos-Importe verhängen soll? Frankreich ist ja dafür, Scholz erklärtermaßen dagegen. Danke.
Also es wird keine Pressebegegnung geben. Sie haben ja gesehen, was der Zeitplan des Bundeskanzlers an diesem Mittwoch ist. Das ist sehr, sehr eng. Und ich glaube, der Besuch des französischen Präsidenten ist auf 45 Minuten oder eine Stunde in etwa begrenzt. Insofern müssen wir diesmal darauf verzichten. Aber was war die zweite Frage? Dass das Thema unter europapolitischen Themen, dass das auch ein Thema sein kann, kann ich nicht ausschließen. Ich kann es aber noch nicht vorhersagen, ob Sie tatsächlich dazu sprechen würden. Sie haben dazu häufiger, sind im Gespräch und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ihre Zusammenfassung der Position des französischen Präsidenten noch die aktuelle Position des französischen Präsidenten ist. Aber das können wir dann ja nächste Woche sehen.
Dann Herr Schmidt auch zu den Terminen.
Ich wollte nur fragen, ob das Rammstein-Format, ob man da schon sagen kann, ob das in dem Fall ein Rammstein-Format bleiben wird oder ob das eher vielleicht hier in Berlin stattfinden wird.
Also nach meinen Informationen findet das in Rammstein statt. Aber diese Frage habe ich jetzt auch erst kurz vor dieser Sitzung klären können. Insofern an die Kollegen in Rheinland-Pfalz, die müssen an dem Sonnabend dann auch arbeiten.
Samstags. Okay.
Herr Ratz.
Zu dem Rammstein, da wird dann auch der ukrainische Präsident erwartet?
Dazu liegen mir keine Informationen vor. Das wäre etwas, also eigentlich ist er da nicht in der Regel dabei, aber ob das jetzt zu diesem besonderen Fall dann ein Anlass wäre, würden wir dann mitteilen, wenn wir es mitteilen können, habe ich aber keine Informationen zu im Augenblick. Ich glaube, er war beim letzten Treffen in Rammstein vor Ort. Im August war das, oder Anfang September, glaube ich. Aber dass er da regelmäßig dabei wäre, wäre mir neu.
Gibt es jetzt weitere Fragen zu diesem Block der Ankündigungen, den wir schon hatten? Nein, dann machen wir jetzt gleich noch mit einer weiteren Ankündigung weiter, und zwar auch eine Reiseankündigung vom BMBF.
Vielen Dank. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, reist vom 5. bis 7. Oktober nach Kyoto in Japan zum STS-Forum, Science and Technology in Society. Das STS-Forum bringt seit 2004 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und weltweit führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Forschung zusammen, um über die Stärken und Herausforderungen von Wissenschaft und Technologie zu diskutieren. Die Reise steht im Kontext der Feierlichkeiten anlässlich des 50. Jubiläums der wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Japan. Themen der Reise sind Forschungssicherheit und Integrität zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit, transformative Wissenschafts-, Technologie- und Innovationspolitik zur Stärkung von Innovationsökosystemen, internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie zur Lösung globaler Herausforderungen. Die Ministerin wird vor Ort die deutschen Positionen zur Forschungssicherheit, Wissenschaftsfreiheit und Stärkung von Innovationspotenzialen einbringen. Ziel der Reise ist die Würdigung der seit über 50 Jahren währenden erfolgreichen und vertrauensvollen wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan. Das Abkommen wurde am 8. Oktober 1974 in Tokio unterzeichnet und beide Seiten arbeiten kontinuierlich daran, gemeinsam den technologischen Fortschritt zum Wohle beider Gesellschaften voranzutreiben. Am Rande der Veranstaltung trifft Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger den japanischen Forschungsminister, Herrn Dr. Masahito Morima, zu einem bilateralen Gespräch sowie weitere Amtskollegen aus Südkorea und Slowenien sowie den Präsidenten des kanadischen National Research Council. Japan ist ein Hochtechnologieland mit dem Deutschland in Wissenschaft und Forschung auf Augenhöhe zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeitet. Das BMBF möchte die Zusammenarbeit mit unseren Wertepartnern stärken, insbesondere mit innovationsstarken Ländern wie Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea und Taiwan. Damit flankieren wir wertegeleitete Partner in ihrem geopolitischen Umfeld und ermöglichen der deutschen Wissenschaft diversifizierte Partnerschaften zu asiatischen Ländern. Mit der Reise setzt die Ministerin ein Zeichen für die Wertepartnerschaft, würdigt die langjährige Zusammenarbeit mit Japan und sie fügt sich in die Schwerpunkte des BMBF hinsichtlich Forschungssicherheit, Wissenschaftsfreiheit und Zukunftsstrategie ein. Danke.
Vielen Dank. Gibt es dazu Nachfragen? Herr Jessen.
Ja, weil Sie zweimal erwähnten, dass das Thema Wissenschaftsfreiheit Gesprächsgegenstand sein werde, wird die Ministerin darüber referieren, wie man möglichen Beeinträchtigungen der Wissenschaftsfreiheit aus Institutionen der Exekutive wirksam begegnen kann?
Ich kann Ihnen zum Programm sagen, dass die Ministerin mit einem Opening Statement vertreten sein wird zu dem Thema zu dem Thema Forschungssicherheit, Wissenschaftsfreiheit und Stärkung von Innovationspotenzialen. Danke.
Ich hätte da eine konkrete Frage in dem Kontext, aber nicht im Kontext der Reise. Soll ich die jetzt stellen oder dann gesondert?
Das würde ich jetzt gleich anschließen, ja.
Ja, gut, dann möchte ich die anschließen. Thema Wissenschaftsfreiheit und mögliche Beeinträchtigungen. Können Sie uns denn sagen, ob es inzwischen irgendwelche Veraktungen der angefragten Wire-Kommunikation gegeben hat? Da sehen ja manche aus dem mindestens politischen Raum die Wissenschaftsfreiheit dadurch eingeschränkt. Also können Sie über erfolgte Veraktungen, die dann auch an Ausschüsse weitergegeben werden können, berichten?
Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage, Herr Jessen. Ich würde Sie zweiermaßen beantworten. Zum einen kann ich nur auf das verweisen, was wir in der vergangenen Woche auch schon sehr ausführlich hier berichtet haben, wo wir uns zum Prozedere der Veraktung im Bundesministerium für Bildung und Forschung geäußert haben. Und ich möchte noch einmal betonen, was die Bundesministerin auch an vielen verschiedenen Stellen hervorgehoben hat, dass die Wissenschaftsfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Danke.
Dann liegt es vermutlich an meiner Unaufmerksamkeit, dass ich immer noch nicht weiß, wie diese Veraktung eigentlich vorgenommen wird, von wem und nach welchen Kriterien. Wenn ich mich nicht irre, und die Nachfrage geht jetzt an Herrn Kall, dann ist eigentlich das BMI dafür zuständig, für den ordnungsgemäßen Ablauf und die Organisation solcher Veraktungsprozesse. Können Sie uns da sagen oder gegebenenfalls nachliefern, in welcher institutionalisierten Form, nach welchen Kriterien das zu erfolgen hat?
Ja, ich glaube, dazu kann ich nur sehr abstrakt sagen. Erstmal ist natürlich jedes Haus dafür selbst verantwortlich, etwaige Vorgänge, Dokumente, Korrespondenz zu sichern und zu verakten, wenn sie aktenrelevant ist, also wenn sie für bestimmte Entscheidungen und deren Nachvollziehbarkeit relevant ist. Und das aber ist wirklich Sache jedes einzelnen Ressorts, das zu regeln und sich gegebenenfalls auch dazu zu äußern.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann mache ich jetzt mal mit dem weiter, was Sie mir schon vorangemeldet hatten. Und ich bin bei Herrn Ostermann und es geht um die Beitragsbemessungsgrenze.
Genau, da gibt es Berichte, dass es da Uneinigkeit gibt, ob die Beitragsbemessungsgrenze angehoben wird oder nicht. Ein Projekt von Herrn Heil, deswegen richtet sich die Frage ans BMAS und BMF. Können Sie uns da einmal aufklären, wie ist der Stand der Dinge? Kommt es zu der Anhebung oder nicht? Was spricht dafür und dagegen?
Ja, dann mache ich mal den Anfang. Wir sind dafür zuständig und grundsätzlich ist es so, dass die Sozialversicherungsrechengrößenverordnung sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet. Es ist uns aber wichtig zu betonen, dass es sich hier um einen Vorgang handelt, zu dem die Bundesregierung gesetzlich verpflichtet ist, die Verordnung zu erlassen. Und es ist eigentlich ein eingeübter, routinemäßiger Vorgang. Sozialversicherungsrechengrößen, das ist ein schwieriger Begriff, deswegen erlauben Sie mir kurz ein paar Sätze dazu zu sagen. Grundsätzlich geht es darum, dass die Rechengrößen der Sozialversicherung auf Grundlage der Lohnentwicklung vom vorhergehenden Jahr, also jetzt vom Jahr 2023, bestimmt werden. Und aufgrund der hohen Lohnsteigerungen im Jahr 2023 steigen nun auch die Rechengrößen entsprechend an. Das ist wichtig, weil sonst höhere Einkommen weniger Beitrag leisten würden zu den Sozialversicherungen. Und aus diesem Grund wird jährlich gesetzlich verpflichtet, die Sozialversicherungsrechnungsgrößen von dem Bundeskabinett verabschiedet.
Nachfrage ans BMF. Da soll es ja wohl Uneinigkeit geben über die Methode, wie da berechnet wird. Stimmt es denn, dass das Projekt gestoppt wurde von Lindner, so wie es zu lesen war im Handelsblatt?
Also ich kann hier natürlich keine einzelne Berichterstattung kommentieren und würde mich auch jetzt hier an der Stelle nicht zu internen Prozessen äußern. Ich würde Sie gerne hinweisen auf die Äußerung des Ministers im Rahmen der Regierungsbefragung. Da hat er ja darauf hingewiesen, dass er die Gefahr sieht oder sieht, dass die Gefahr besteht, dass Entlastungen, auf die man sich verständigt hat, dass die durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in die Sozialversicherung umgeleitet wird und der eigentlich beabsichtigte Krafteffekt nicht erfolgt. Und man deswegen einfach nochmal darüber sprechen muss, über die Rechengrundlagen. Und das tut man halt innerhalb einer internen Regierungsabstimmung. Und dafür sind diese Abstimmungen auch da.
Weitere Meldungen gibt es dazu nicht. Dann machen wir jetzt bei der Commerzbank weiter. Und ich bin bei Herrn Ratz.
Vielen Dank. Herr Hebestreit, Commerzbank UniCredit, gab es diesbezüglich Kontakte, Gespräche des Kanzlers mit der italienischen Regierungschefin?
Der Bundeskanzler hat gestern mit der italienischen Regierungschefin telefoniert, aber das Thema Commerzbank hat bei dem Telefonat meines Wissens keine Rolle gespielt.
Nachfrage an Frau Kalbay, gab es Kontakte des Ministers mit dem italienischen Kollegen?
Wie Sie wissen, ist der Minister ja regelmäßig im Austausch mit seinen europäischen Amtskolleginnen und Kollegen und es gibt ja keine einzelnen Gespräche, die ich kommentiere.
Dann bleiben wir in der gleichen Reihe. Herr Nienaber dazu.
Ja, eine Nachfrage an den Hebestreit. Wie kommt es, dass der Bundeskanzler am Montag in New York mit doch sehr scharfen Worten die Übernahmeversuche der UniCredit in Richtung Commerzbank kritisiert, von aggressivem Verhalten spricht, feindliche Übernahme und dann in der gleichen Woche mit Meloni spricht und dieses Thema mit keinem Wort erwähnt? Das erscheint mir irgendwie nicht ganz schlüssig. Können Sie das erläutern?
Herr Nina, aber ich könnte Sie darauf aufmerksam machen, dass UniCredit kein Staatsunternehmen ist und die Ministerpräsidentin da keinerlei Einfluss drauf hat. Und insofern kam das auch nicht zur Sprache in dem Telefonat. Und die Worte des Kanzlers richteten sich ja klar an die Bank und nicht an den italienischen Staat.
Okay, dann machen wir thematisch auch schon weiter. Und ich bin bei Frau Plasencia zur AfD.
Ich hätte noch vielleicht eine Frage, Herr Hebestreit. Können Sie uns über den Inhalt dieses Gesprächs was erzählen mit der Ministerpräsidentin und Scholz?
Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Pressemitteilung rausgegeben haben, aber das reiht sich ein in die Gespräche, die der Bundeskanzler seit einigen Tagen mit den Staats- und Regierungschefs unserer Nachbarländer und auch anderer Länder führt zum Thema Einführung Grenzkontrollen und Asylfragen und der Kampf gegen irreguläre Migration. Das war das Hauptthema und das war auch der Anlass des Telefonats.
Soll ich thematisch weitermachen?
Ja.
Ich hätte gerne vielleicht eine Reaktion zu der ersten Landtagssitzung des in Thüringen. Gibt es?
Also als Regierungssprecher tue ich mich natürlich schwer, mich mit einzelnen Landesregierungen oder auch auf der Suche nach einer Landesregierung befindlichen parlamentarischen Veranstaltung hier ernsthafter zu befassen. Da muss ich mich ein Zurückhalteverbot. Grundsätzlich ist es so, dass es zeigt, wie wichtig es ist, unsere demokratischen Verfahren auch gegen diejenigen zu verteidigen, die sie nicht sinnvoll nutzen wollen.
Nur eine kurze Nachfrage. Ich frage mich aber, was die Regierung denkt, was das heißt für den Parlamentarismus und die demokratische Grundordnung in Deutschland.
Ich glaube, wenn ich das richtig von der Ferne sehe, gibt es da klare Verfahren und im Augenblick wird der nötige Rechtsweg beschritten, diese klare Verfahren auch zur Durchsetzung zu bringen. Und insofern braucht eine wehrhafte Demokratie und die demokratischen Institutionen müssen verteidigt werden. Und da sind alle demokratischen Parteien auch aufgefordert, das zu tun. Und ich habe den Eindruck, viele tun das auch.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Zu einem anderen, Herr Ratz.
Zu dem Gespräch des Kanzlers mit Frau Meloni wollte ich noch mal kurz nachfragen. Migration. Gab es da eine Bereitschaft von Frau Meloni nach Dublin, gemäß Dublin, wieder Menschen zurückzunehmen aus Deutschland?
Ich glaube, das war erstmal ein Informationsgespräch, um die Situation, die wir in Deutschland haben und die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um zu reagieren, das zu erläutern. Ansonsten gibt es einen kontinuierlichen Austausch auch mit der italienischen Regierung. Und es ging auch um die Frage, wie man das gemeinsame europäische Asylsystem, das man sich verständigt hat, jetzt möglichst schnell zur Umsetzung bringen kann. Das war im Kern.
Dann Herr Jessen.
Ja, die Frage richtet sich, ich glaube, an Herrn Hebestreit. Die Bundesregierung ist ja antragsberechtigt beim Bundesverfassungsgericht, auch im Hinblick auf ein mögliches Parteiverbot. Nach der Verfassung sind Parteien, deren Verhalten geeignet ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, verfassungswidrig. Das, was gestern im Thüringer Landtag sich abgespielt hat, erfüllt das nach Auffassung der Bundesregierung dieses Kriterium, dass hier in aggressiver Weise gegen ein Grundprinzip der Verfassung, nämlich die Demokratie, agiert wurde, und beschäftigt sich vor diesem Hintergrund die Bundesregierung mit einem möglichen Antrag auf Parteiverbot der AfD.
Da waren jetzt so viele Themen drin. Ich kann soweit sagen, dass mir keine Bestrebungen innerhalb der Bundesregierung aktuell bekannt sind, ein Parteiverbotsverfahren anzustreben. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, gute Ordnung so, dass es dann mehrere Verfassungsinstitutionen, die antragsberechtigt sind, beim Bundesverfassungsgericht gemeinsam entscheiden, weil ein Parteienverbot, das ja sicherlich die Ultima Ratio ist, die unsere Verfassung vorsieht, also ist ein sehr weitreichender Schritt. Trotzdem ist es so, und darauf weisen Sie ja zu Recht hin, dass die Situation in Thüringen viele Leute beschäftigt, irritiert, besorgt, und auch wir blicken da drauf. Aber all die Folgen, die Sie jetzt nachgefragt haben, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen nicht bestätigen.
Ja, aber beim Draufblicken und auch vermutlich beim analytischen Draufblicken auf dieses mehrstündige Geschehen gestern in Erfurt, hat das in Kreisen der Bundesregierung den Eindruck erweckt oder verstärkt, dass hier ein wesentliches Element der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nämlich das Demokratieprinzip, beeinträchtigt und in aggressiver Weise angegangen wird. Ist das Ihr Eindruck?
Ich möchte ihr gar keinen Eindruck vermitteln. Ich habe ja gesagt, dass wir uns hier auch seitens der Bundesregierung und von dieser Regierungsbank aus, hätte ich fast gesagt, Sprecherbank aus, für Landesgelegenheiten immer sehr, sehr zurückhaltend äußern dürfen. Und ich habe darauf verwiesen, dass es ja auch rechtliche Wege gibt, die jetzt auch beschritten werden, um den demokratischen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen. Und das muss man jetzt abwarten. Der Thüringische Verfassungsgerichtshof ist angerufen und wird sein Urteil sprechen, ich glaube, heute oder spätestens morgen früh. Und dann wissen wir mehr.
So, ich habe keine weiteren Fragen. Herr Bilb.
Ja, vielen Dank. Eine Frage an das BMAS. Und zwar hinsichtlich des Rentenpakets. Wie zuversichtlich ist man denn bei Ihnen, dass das auch tatsächlich dann noch, sagen wir mal, im Oktober verabschiedet wird? Oder sind Widerstände auch von Koalitionspartnern zu erwarten? Danke.
Ja, haben Sie, vielen Dank. Wie Sie wissen, ist es jetzt so, dass das Rentenpaket 2 im parlamentarischen Verfahren ist. Insofern bitte ich Sie, sämtliche Fragen an die Fraktionen zu richten. Für uns als BMAS und als gesamte Bundesregierung war wichtig, dass wir gemeinsam das Rentenpaket 2 ja schon früh auf den Weg gebracht haben, mit dem Ziel, zum einen das Rentenniveau dauerhaft zu stabilisieren und zum anderen auch die Beitragssteigerung abzudämpfen mit dem Generationenkapital. Aber wie ich eingangs gesagt habe, jetzt liegt es in der Hand der Parlamentarier, und deswegen bitte ich auch dort alle Fragen hinzustellen.
Herr Ratz, war es von Ihnen noch eine Meldung? Ja.
Anderes Thema jetzt aber, ne? Mhm. Ja, nochmal zum Thema Migration. Es gibt eine Bundesratsinitiative von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein heute, wo auch Herr Wüst nochmal gesagt hat, es könnte eine Brücke sein für eine Zusammenarbeit nochmal mit der Bundesregierung. Deshalb die Frage, Herr Hebestreit, Herr Kall, gibt es derzeit irgendwelche Kontakte des Kanzlers und oder der Innenministerin zu Vertretern der Union?
Es gibt grundsätzlich immer Kontakte des Bundeskanzlers zu nahezu allen Parteien im Deutschen Bundestag. Jetzt konkret zu dieser Frage ist mir kein Kontakt aus der nächsten Vergangenheit klar. Ich weiß aber, dass unter anderem auch in der Bundesratssitzung gesprochen wurde dazu, also Diskussion stattgefunden hat. Ich konnte das jetzt aufgrund der Vorbereitung für diese Sitzung nicht verfolgen. Insofern muss ich Sie darauf verweisen. Und vielleicht kann Herr Kall noch nachhelfen.
Ja, erstmal gilt für die Bundesinnenministerin natürlich dasselbe, dass sie mit den Landesinnenministern im regen und ständigen Kontakt ist. Das geht natürlich gerade für alle Fragen, die mit der Begrenzung der irregulären Migration zu tun haben. Da hat für uns erstmal weiterhin die volle Aufmerksamkeit und der volle Fokus die Umsetzung des Sicherheitspakets, über die ja gerade im Deutschen Bundestag beraten wird, da weiter Interesse daran, das schnellstmöglich umzusetzen. Dann arbeiten wir mit den Ländern zusammen in einer Dublin Taskforce, um Dublin-Fälle, also Fälle, Asylverfahren, in denen andere EU-Mitgliedstaaten zuständig sind, deutlich zu beschleunigen, Überstellungen in andere EU-Mitgliedstaaten schneller zu erreichen. Das ist sicherlich auch ein gemeinsames Interesse von Bund und Ländern. Und insofern sind wir zu einer Vielzahl von Fragen, die auch in den heutigen Bundesratsinitiativen ja thematisiert sind, mit den Ländern in einem permanenten Kontakt.
Herr Will?
Ja, dazu noch mal eine Nachfrage, Herr Kall. Begrüßen Sie denn den Vorstoß von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg? Haben Sie sich das schon, hatten Sie Gelegenheit, sich das durchzulesen, zur Kenntnis zu nehmen? Wie stehen Sie dazu? Oder was sagt auch Herr Hebestreit dazu? Sie sagten eben, es sei Ihnen nicht bekannt bislang gewesen.
Also wir begrüßen natürlich alles das, was die Länder ihrerseits tun zur Begrenzung der irregulären Migration, auch um für mehr Rückführungen zu sorgen von Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben. Muss man sagen, das ist auch eine originäre Zuständigkeit der Länder, bei denen der Bund sagen mit den gesetzlichen Grundlagen, die wir mit dem Rückführungspaket ja deutlich verschärft haben, zu denen der Bund mit den gesetzlichen Grundlagen beiträgt und mit der Unterstützung der Bundespolizei beiträgt. Aber für die Durchsetzung des Aufenthaltsrechts und damit auch von Rückführungen und Abschiebungen sind nun mal die Länder zuständig. Insofern natürlich ist es gut, wenn auch die Länder da ihre Anstrengungen weiter verstärken und das gemeinsam tun. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir erstmals wieder nach Afghanistan abgeschoben haben, dass auch anderweitig die Rückführungszahlen steigen. Da sind wir jetzt bei gut 20% mehr als im Vorjahr und über einen längeren Jahresvergleich auch bei deutlich größeren Steigerungen. Und alles, was in die Richtung führt, ist sinnvoll und gut. Und da arbeiten Bund und Länder auch eng zusammen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, die Frage geht an Herrn Wagner zu Nahost. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Woche bereits thematisiert, dass es einen Appell zahlreicher auch deutscher Medien gibt an sowohl die israelische als auch die ägyptische Regierung, ungehinderten Zugang für Journalisten zur Berichterstattung nach Gaza zuzulassen. Können Sie etwas darüber sagen, in welcher Weise, Sie hatten ja damals gesagt oder wiederholt, dass für die Bundesregierung Pressefreiheit ein hohes Gut sei, ob in irgendeiner Weise die Bundesregierung da aktiv geworden ist, ob sie etwas erreicht hat. Nach meinem Wissen ist seitens der Regierung auf diesen Appell noch nicht reagiert worden.
Herr Jessen, Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass wir die Pressefreiheit für ein hohes Gut halten. Und das ist ja gerade in so Konfliktsituationen, wie wir sie in Gaza haben, wo es Kämpfe gibt, militärisches Vorgehen, wo die Hamas ja auch weiterhin aktiv ist, natürlich sehr schwierig. Aber es gilt tatsächlich, dass gerade in diesen Situationen es natürlich wichtig ist, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit machen können und von der Lage vor Ort berichten können.
Ja, danke, dass Sie die Notwendigkeit bestätigen. Meine Frage war allerdings, was tut die Bundesregierung etwas, gegebenenfalls was tut sie, um auf die Regierung einzuwirken, dass sie diesem Appell folgt und den Zugang für Journalisten für freie Berichterstattung ermöglicht?
Herr Jessen, es mag Ihnen nicht gefallen, aber wir haben leider keinen Zauberstab. Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass unsere Haltung da sehr klar ist und daraus auch ein Appell folgt. Aber wir sind ja nicht die, die den Zugang zu Gaza kontrollieren.
Dann würde ich es dabei bewenden lassen. Kurz und bündig, ist ja schon Freitag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenabschluss und einen guten Start ins Wochenende.